den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge. Präsidenten und Minister, die in vornehmen Salonwagen per Eisenbahn zu Regierungskonsultationen reisen. Dieses Konzept hat zuletzt im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine unerwartete Renaissance erlebt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war diese Art der Fortbewegung selbstredend der Normalfall bei Staatsbesuchen, der freilich wiederum auch erst relativ spät in der Geschichte Pferd, Sänfte und Kutsche abgelöst hatte. Daran erinnert uns das Pinneberger Tageblatt vom 19. Oktober 1925 genauso, wie es auch einen Blick in die Zukunft wirft, die unsere Gegenwart ist und in der vornehmlich das Flugzeug Politiker durch die Welt befördert. Dass diese Zukunft damals bereits angefangen hatte, erfahren wir von Rosa Loy.
Im Salonwagen. Wenn Staatsoberhäupter reisen. Übertreibungen in der römischen Kaiserzeit. Die Staatskarosse des Königs überall. Eigentumsfragen. Im Frack auf der Lokomotive. Der Trick des russischen Hofmarschalls. Regierungsreise im Flugzeug. Bei den Vorbereitungen zur Übersiedelung des neuen Reichspräsidenten nach Berlin spielte auch die Frage eine Rolle, wie die Fahrt von Hannover nach Berlin vor sich gehen solle. Vor allem drehte es sich darum, ob Herr von Hindenburg die Reise in einem Sonderzug machen oder ob einem fahrplanmäßigen Zuge nur ein Salonwagen angehängt werden solle. Man entschloss sich für den letzteren Weg und die Reichsbahnverwaltung stellte dafür den Salonwagen zur Verfügung, den auch der verstorbene Reichspräsident Ebert auf seinen Reisen immer benutzt hatte. Es ist selbstverständlich, dass Staatsoberhäupter immer unter einem größeren Aufwand von Luxus reisen als gewöhnliche Sterbliche. Das war überall und zu allen Zeiten so, wenngleich im Altertum derartige Reisen nicht mit dem Komfort der Gegenwart vor sich ging. Als es noch keine Eisenbahnen, Dampfschiffe und Postkutschen gab, mussten auch die Mächtigen der Welt sich der Pferde bedienen. Das war natürlich sehr viel strapaziöser und auch gefahrvoller als das heutige Reisen. Bei den alten Römern lagen die Verhältnisse, mit denen anderer Völker verglichen, noch am günstigsten. Ein ungeheures Straßennetz durchzog die römischen Länder. So erklärte sich dann auch, dass die römischen Kaiser sehr viel reisten. Julius Cäsar, der wegen der Schnelligkeit seiner Reisen berühmt war, gebrauchte von Rom bis zur Rhön nicht ganz 8 Tage. Tiberius legte auf eine Reise nach Germanien 39,5 Meilen in 24 Stunden zurück. Ein gewaltiger Tross von Menschen und Tieren begleitete die Cäsaren. Poppäa, die Gemahlin Neros, führte zum Beispiel nach den Berichten des Geschichtsschreibers Plinius auf ihren Fahrten nicht weniger als 500 Eselinnen mit sich, um täglich in deren Milch ein Bad zu nehmen. Kaiser Hadrian hingegen zog es vor, seine Lande zu Fuß zu durchstreifen, wobei er stets eine Reihe von Maurern und Zimmerleuten mit sich führte. Diese mussten entdeckte Bauschäden sofort ausbessern und außerdem ihm Bauprojekte vorschlagen, die sich für die besuchten Ortschaften eigneten. Aber auch Gelehrte und Dichter waren auf diesen Reisen seine Begleiter. Sie mussten den Kaiser auf die Eigenart der Gegend aufmerksam machen und diese in begeisterten Hymnen verherrlichen. Das Pferd war in jenen Zeiten das Beförderungsinstrument der Kaiser und Könige, wie der Ritter und Kaufleute, und blieb es bis tief in das Mittelalter hinein. Zu Ross durchzog Kaiser Barbarossa das Heilige Land und von Kaiser Rudolfs Ritt zum Grabe erzählt die Legende. Die Kaiserinnen und Königinnen aber reisten in Sänften, die zwischen Pferden angeschnallt waren. Dann traten allmählich die fürstlichen Staatskarossen in die Erscheinung. Sie alle waren mehr oder weniger prunkvoll ausgestattet, gewöhnlich reich vergoldet und hatten einen Stand für Domestiken. Aus den Bildern Adolf Menzels und Arthur Kampfs wissen wir, wie Friedrich der Große, der König überall, sein Land durchfuhr. Und wie er selbst, so reisten auch seine gekrönten Vettern und Basen in den anderen Ländern und Reichen, bis das Dampfross die Staatskutsche zu ersetzen begann. Als das Eisenbahnreisen sich eingebürgert hatte und auch die Monarchen sich der anfangs mit vielen Misstrauen aufgenommenen Erfindung bedienten, war man sehr bald bemüht, für die hohen und höchsten Herrschaften besonders luxuriöse Waggons herzustellen. Und bald hatte jeder Landesfürst seinen eigenen Salonwagen, der sich auch im Äußeren durch einen Anstrich in leuchtender Farbe von den gewöhnlichen Eisenbahnwagen abhob. Bald genügte aber ein solcher Salonwagen nicht mehr und die einzelnen Staatsoberhäupter ließen sich durch die Bahnverwaltung Hofzüge erbauen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Kulturländern. Schon Kaiser Wilhelm I. hatte, auch als er noch nicht die Kaiserwürde besaß, einen Hofzug, der aber bei weitem nicht so elegant eingerichtet war wie der seines Enkels, der heute noch auf der Station Wildpark bei Potsdam untergebracht ist. Die Hofzüge waren keinenfalls Eigentum der betreffenden Monarchen, sondern sie wurden ihnen von der Eisenbahn gegen Zahlung eines Kilometergeldes zur Verfügung gestellt. Besuchte ein fremder Monarch das Deutsche Reich, so wurde ihm gleichfalls gegen Kilometergeld ein Salonwagen angewiesen. Wenn der deutsche Kaiser reiste, fand vorher stets eine äußerst sorgsame Untersuchung der ganzen Strecke statt, die er zu befahren gedachte. Es wurden einige Probefahrten unternommen. Überhaupt existierte eine eingehende Eisenbahnvorschrift für die Reise hoher und höchster Herrschaften, die genau befolgt werden musste. Unter anderem musste sich ein hoher Eisenbahnbaubeamter stets in Zylinder und weißer Binde auf der Lokomotive aufhalten. Die ganze Fahrstrecke wurde in Abständen von etwa einem halben Kilometer von Eisenbahnarbeitern oder unteren Eisenbahnbeamten überwacht und die Bahnvorsteher hatten sich in Gala-Uniform mit Dreispitz und Degen bei dem die Kaiserfahrt leitenden hohen Eisenbahnbeamten zu melden. Dem deutschen Reichspräsidenten steht neben seinem Salonwagen ein zweiter, sehr elegant eingerichteter Wagen für sein Gefolge zur Verfügung. Unter ganz besonderen Vorsichtsmaßregeln reisten infolge der Nihilistengefahr stets die russischen Zaren. Ganze Regimenter Soldaten mit scharf geladenen Gewehren umsäumten die Strecke, die der Gospodar durchfuhr. Gewöhnlich wurden zwei oder drei Vorzüge abgelassen, die sich äußerlich in keiner Weise von dem unterschieden, in dem der Selbstherrscher aller Reußen saß. Diese Vorsicht erwies sich als sehr angebracht, denn wiederholt ist infolge ihrer Anwendung der russische Kaiser dem Tode entkommen. So im Jahre 1897 Alexander II. Bei der Einfahrt in den Moskauer Bahnhof und später auch Alexander III. Dass aber selbst die größten Vorsichtsmaßnahmen und Bequemlichkeiten oft nicht hinreichen, um den hohen Reisenden zu schützen, beweist der Fall des französischen Präsidenten de Chanel, der während einer Dienstreise des Nachts unbemerkt aus seinem Salonwagen stürzte und, nur mit seinem Pyjama bekleidet, in einem Bahnwärterhäuschen Unterkunft fand, während sein Zug ohne ihn weiterfuhr. Wenn die Monarchen Seereisen unternahmen, so bedienten sie sich dabei besonders luxuriös eingerichteter Schiffe. So ließ sich schon bald, nachdem der erste Dampfer die Themse befahren hatte, das englische Königspaar eine Dampferjacht erbauen. Die Königin Victoria erfreute ihre Tochter, die damalige Kronprinzessin von Preußen, durch das Geschenk eines solchen Fahrzeuges, das innen mit Mahagoni ausgetäfelt war. Es war die im Jahre 1856 in England vom Stapel gelaufene Grille, die im Kriege gegen Dänemark heldenhafte Kämpfe bestanden hatte und der heutigen Marine noch als 69-jährige Greisin Dienste leistet. Sie wurde später als Hofjacht durch den Seeadler, dann durch die Hohenzollern, Kaiser Wilhelm I. und schließlich durch die neue Hohenzollern des letzten Kaisers abgelöst, für die vor dem Kriege bereits ein Neubau vorgesehen war. Wohl die meisten Monarchen waren im Besitz solcher Dampferjachten. Wie lange noch und Reichs- und Staatsoberhäupter werden ihre eigenen Salonflugzeuge haben, mit denen sie auf stolzer Höhe durch die Lüfte segeln? Gambetta, der als tatsächlicher Diktator Frankreichs im Jahre 1870 im Luftballon von Paris nach Amiens flog, hat damit vor mehr als einem halben Jahrhundert bereits den Anfang gemacht. Die deutsche Regierung ist kürzlich diesem Beispiel gefolgt. Um möglichst rasch zur Einweihung des Deutschen Museums nach München zu kommen, ist die deutsche Regierung in die Luft geflogen. Vielleicht ist der Tag nicht mehr fern, an dem die Staatsoberhäupter überhaupt ihre Standarten durch den blauen Äther führen. Es wäre ihrer sicher angemessen.
Im Salonwagen mit Mrs. Auda durch den Dschungel Indiens, nur nicht 16.50 Uhr ab Paddington, wünscht sich Lancaster Bird, der den Zug stoppen muss. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.